dieses eben nicht zu Besuch sein, sondern dieses so gegeben, normal wahrgenommen zu sein. Das ist so noch das Letzte, was ich gerne als der Unterschied, den ich gerne machen würde. Also in meinem Leben mit meinem Sohn, dass der komplett gegeben wahrgenommen wird, gar nicht so als was Besonderes. Er ist einfach der, der ist. Ohne diese Identifikationssuche und was ich durchgemacht habe. Das soll er gar nicht haben. Also es ist schön, dass es welche gibt, die das erlebt haben, aber das braucht er nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Echo Fresh, der bereits im Alter von 15 Jahren damit anfing zu rappen und eigene Songs zu schreiben. Seit seinem Durchbruch mit dem Titel König von Deutschland hat er nach 20 Jahren Karriere im Genre des Deutschrap inzwischen einen Legendenstatus und ist auch als Songwriter für andere Stars aktiv. Zudem ist Echo Fresh auch regelmäßig als Schauspieler in Kino- und TV-Produktionen sowie als Kandidat in diversen TV-Shows zu sehen. Anfang 2024 war er einer der Teilnehmer der erfolgreichen Vox-Musikshow Sing Mein Song und jetzt hat Echo sein 13. Studioalbum mit dem Titel Elijah veröffentlicht. Wir sprechen über Identität und Zugehörigkeitsgefühl, melancholische Momente, eine Jugend als Schlüsselkind ohne Papa, Sinnsuchen, Arschlochphasen, den German Dream und sein Leben als Familienvater. Echo Fresh verrät, warum seine Liebe zu Deutschland über viele Jahre zuweilen angespannt war, was sein Karrieretief mit ihm gemacht hat, wieso er gerne ein Vorbild für junge Deutsche mit Migrationshintergrund sein möchte und warum er sich wünscht, dass wir uns wieder viel mehr gegenseitig aufbauen, anstatt einander runterzuziehen. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Echo Fresh.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Echo Fresh, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Yo, 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 yo.
Schön, dass du heute da bist, mein Lieber.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wie sieht für dich, wenn du mal nicht kreativ arbeitest, wenn du mal nicht an Songs arbeitest, wenn du einen neuen Film drehst, wenn du ein Album machst, wenn du dich um deine Family kümmerst, wie sieht da für dich ein absolut cooler Feel-Good-Tag aus?
Unabhängig von der Arbeit, meinst du?
Unabhängig von der Arbeit, klar, weil also Arbeit ist für dich ja auch Quality-Time. Ich meine aber, wenn du mal keine Termine hast und einfach mal so durchatmen kannst.
Ich habe ja unten so einen Man-Cave, so einen Keller mir eingerichtet.
Man-Cave ist auch sehr
nah. Da habe ich noch gar nicht so viel drin gechillt, ne? Ich viel unterwegs bin. Und wenn ich da bin, dann ist der Sohn da oder wir unternehmen was. Aber da mal nichts machen, mal wirklich so zu überlegen, was gucke ich mir heute an für eine Serie oder so, so ganz ruhig angehen lassen, sich die Zeit nehmen für irgendwas, was man noch nicht vielleicht aufgebaut hat, vielleicht so ein Lego zusammen mit meinem Sohn oder so. Auf sowas habe ich Bock.
Aber Man Cave finde ich jetzt super spannend. Also das ist dann ein Raum für dich, wo du dann vielleicht auch hast du da eine Daddel-Ecke und irgendwie, keine Ahnung, was ist denn da so drin? Spielsachen, mit denen du spielst als Erwachsener. Gibt's ja, ne? Ja, also
so ein bisschen.
Einige haben eine Modelleisenbahn im Keller.
Ich habe ja Retro-Konsolen da drin. Ich habe ein Arcade-Game, ein Mortal Kombat Arcade, eine Station sozusagen, aber die benutzt man nicht so oft, muss ich euch sagen. Falls jemand sich überlegt, das zu kaufen, das ist halt sehr cooler Vorführeffekt, aber immer das so anmachen, sich da dran setzen, so, naja, anderes Thema. Aber ich spiele super gerne so Retro-Games, aber ich komme halt nie dazu.
Du bist so viel immer mit deinem Job unterwegs, dass du gar nicht Zeit hast, in deine Männerhöhle mal einzutauchen.
Selten, ja. Ich liebe auch meinen Job, ne? Verstehe mich nicht falsch.
Klar, das ist ja das größte Geschenk überhaupt, ne? Das merkt man ja auch, dass du deinen Job liebst.
Jeden Tag woanders irgendwie, man lernt immer coole Leute kennen. Jeden Tag wird ein kleiner anderer Teil von dir beansprucht und irgendwie macht das Spaß. Aber ich habe natürlich auch Familie und ich habe meinen kleinen Sohn Elijah.
Acht Jahre ist er jetzt alt, ne?
Jetzt ist er acht geworden.
Jetzt kommt aber die Bockphase habt ihr, glaube ich, hinter euch, aber jetzt kommen bald andere Phasen. Es ist immer irgendwas los mit Nachwuchs. Ne?
Das stimmt. Der hat jetzt sein Zeugnis, das habe ich jetzt noch gesehen. Nur eins und zwei. Ich weiß nicht, wie das bei mir war in der zweiten Klasse. Ich weiß nicht, ob ich auch so gut war, aber der ist echt gut.
Sehr gut.
Ein guter Junge.
Echo, was würdest du niemals im Leben frühstücken? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, boah, da wird mir schon schlecht, wenn ich dran denke?
Mm.
Oder bist du ein Allesesser? Hauptsache was zu essen morgens.
Das ist jetzt eine interessante Frage. Ja. Jetzt erwischst du mich eiskalt hier.
Also ich kann ja eine Brücke bauen. Es gibt ja Leute, die haben gar nicht, weil sie Veganer sind, aber die haben eine Aversion gegen alles, was fischig oder fleischig ist am Morgen. Die können das frühestens mittags essen. Die sagen, wir würden morgens nur ein Müsli oder ein, keine Ahnung, Marmeladenbrötchen essen, aber irgendwie mit Aufschnitt und so, da wird ihnen ganz anders. Sowas meine ich.
Ja, so fischige Sachen. Vielleicht mal so Lachs kann man so schon mal aufs Brot machen, aber ansonsten mache ich um fischige Sachen sowieso generell eher einen Bogen am frühen Morgen erst recht.
Also damit kann man Echo nicht kriegen mit Fisch, merkt euch das, Leute.
Nicht so gut.
Für die Nächsten, die dich mal irgendwie einladen wollen. Du hast ein neues Album am Start und du hast schon den Titel genannt, nämlich Elijah. Das ist der Name auch deines Sohnes und auf dem sind zwar immer noch sanfte Rap-Einflüsse zu hören, aber du hast dich musikalisch neu erfunden. Also es ist ein Pop- und Singer-Songwriter-Album geworden und ich finde es zuweilen auf eine anrührende und schöne Art auch melancholisch. Wie melancholisch und nachdenklich bist du heute mit immer noch jungen 40 Jahren? Weil ich kann mir vorstellen, so in deiner wilden Rapper-Phase war für so ein Gefühl wie Melancholie nicht so viel Platz. Vielleicht ist es auch falsch von mir interpretiert.
Nein, du hast schon recht. Wir gingen alle durch unsere Phasen. Ja, erstmal danke für diese tolle Analyse. Was habe ich noch gar nicht gehört über mein Album. Ey, dankeschön. Du bist ja auch jetzt mit der Erste, der das hören konnte.
Ja, das ist eine große Ehre. Also
Dankeschön,
ich habe das gestern durchgestreamt und hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, aber ich sag's nochmal öffentlich.
Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin schon melancholisch. Ich habe schon meine Momente, wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, wo was Trauriges passiert oder so. Irgendwas, wo eine krasse Ungerechtigkeit passiert oder so. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt. Da kommen mir dann schon die Tränen manchmal. Ne? Oder im Internet bei so Sachen. Zum Beispiel bei so, kennst du diese Hundevideos, wo so ein Hund aufgepäppelt wird?
Ja,
so,
weil der so völlig verschlammt und alles ist grauenhaft. Das ganze Fell ist völlig verfilzt und der ist verstört und muss erstmal das Vertrauen gewonnen werden.
Da kommen mir auch manchmal die Tränen. Also ich habe schon so meine Momente. Oder wenn mein Sohn was ganz Krasses macht, wenn er irgendeine Auszeichnung bekommt, irgendwie, weil er jetzt schwimmen kann oder weil er im Basketballverein irgendwie ist. Da würde ich schon...
Ich meine aber auch so mit Melancholie natürlich, dass du hast ja immer noch sehr, sehr viel Zeit vor dir, aber dass du jetzt auch das Album so ein bisschen als ersten Rückblick auch siehst, ne? Dass du mal auf deine spannendsten, prägendsten Stationen zurückblickst, natürlich aber auch, was dich bewegt. Ich habe mir da sehr viele Fragen zu, weil ich war, das gibt schöne Steilvorlagen. Also würdest du das auch bestätigen, dass jetzt das erste Mal so ist, dass du zurückblickst oder war das immer schon mal der Fall?
Es wurde immer wieder zurückgeblickt im Rap, aber immer in diesem Rap-Kontext, nie in diesem Lebenskontext, so dass man die neue Phase erreicht hat. Also es ist völlig klar, die neue Phase ist erreicht und man guckt auch so ganz anders auf früher sozusagen. Da ist auch das Lied Alte Bänder zum Beispiel ein Beispiel dazu. Es schließt auch irgendwie da ab, weil man guckt ganz anders. Man guckt auf die alte Zeit, aber so, dass sie wirklich vergangen ist. Man ist nicht mit einem Bein noch da drin.
Ist eine super Steilvorlage, weil das wäre auch meine nächste Frage. Gerade der Song Alte Bänder ist ja für dieses melancholische Gefühl ein mega Beispiel. Und da zitiere ich mal aus den Lyrics. Es war die Rolle des Lebens. Zeit für den dritten Akt. Eine Wiederholung soll es nicht geben. Ja, die vergangene Zeit. Ich habe mich davon befreit. Es war ein besonderer Vibe, der brav auf dem Dachboden bleibt. Also sprich, du bist da auch konsequent und sagst, das ist ein Lebenskapitel. Das habe ich jetzt aber auch abgeschlossen. Da gibt's jetzt nicht irgendwie wie Mick Jagger, der dann irgendwie doch nochmal... mit 70. Ja, boah, der hat es ja ständig gemacht mit Rock'n'Roll, aber dass du sagst, ey, vielleicht mache ich doch nochmal so ein ganz Hardcore-Rap-Album, wenn ich dann 50 bin.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das noch aus mir rauskommt. Man soll niemals nie sagen, aber was ich da mit meine ist, oftmals, wenn du so lange dabei bist, wirst du darauf angesprochen, dass die Leute vielleicht mit dir aufgewachsen sind. Und oftmals wird dir auch der Wunsch entgegengebracht, ey, kannst du nicht mal so nochmal so das machen, wie du es da gemacht hast. Aber du bist ja eigentlich kein Dienstleister. Ne?
Nee,
du bist
ja kein, und das sind ja Gefühle, die aus dir rauskommen müssen. Genau. Ne? Und das kann man ja nicht auf Knopf oder so, Echo.
Genau.
Schreib nochmal jetzt so einen richtig krassen Song. Ne? Und
also theoretisch, glaube ich, in der Theorie könnte ich das. Aber es würde demjenigen trotzdem nicht dasselbe Gefühl geben, weil er es auch nicht mehr... so jung wie damals. Also es ist eine verzwickte Lage und das erste Mal ist es so, dass ich den sage, Freunde, es ist ein super, super großes Kompliment, was ihr mir entgegengebracht habt, dass du mir jetzt sagst, wenn du mich zum Beispiel auf der Straße triffst, hey, ich bin mit dir aufgewachsen und ich weiß das sehr zu schätzen. Dankeschön. Und wenn du auf mein Konzert kommst, mache ich bestimmt auch mal das alte Lied oder die alten Lieder. Aber jetzt, ich bin auch ein Mensch, ein Individuum, so wie du, und ich bin Künstler, ne? Ich mache immer das, was mich beschäftigt. Also, hier ist was Neues. Und das ist auch buchstäblich darin. Das ist auch keine Versuche, trotzdem noch irgendwie das Alte abzugreifen oder so, weißt du? Weil ich überhaupt nicht mit diesem Gedanken dran gehe. Ich habe gar nicht diesen Abstand zu meiner Kunst, wie jetzt einer, der das wie ein Produkt sieht. Weil es ist wirklich eins zu eins, es ist mein Innenleben sozusagen. Natürlich, das ist in der Form gegossen, ne, wie damit man das anhören kann, aber es ist das, es sind meine Gedanken, ja. Also habe ich auch nicht den, bin gar nicht in die Nähe des Gedanken gekommen, vielleicht ja doch ein bisschen so wie früher das da reinzubringen. Nein, es ist mein, es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Ära, es ist die Zeit, wo ich ein Vater bin, ne, wo ich den Elijah habe, und deswegen heißt das auch so.
Und du bist ein konsequenter Mensch und ein konsequenter Mann, also im Song Neues Blatt Papier, da heißt es, ich bin nur so weit gegangen, um von vorne anzufangen, also eine klare Ansage. Ich habe natürlich viel über dich recherchiert und ich habe gemerkt, du bist ein Mensch, der gerne was wagt, der gerne neue Türen öffnet, der sich neu erfindet. Du hast keine Angst vor Wandel und Veränderung. War das immer schon so oder bist du mutiger geworden, dass du gesagt hast, ich traue mich was? Und ich, weil klar, wenn man jetzt jung ist und erfolgreich ist, dann will man natürlich erstmal dieses Erfolgsrezept festhalten und sagen, das ist jetzt geil, da habe ich meine Fans. Man traut sich noch nicht so viel. Wie ist das bei dir gewesen?
Es war eigentlich schon immer in mir drin. Schon als ich klein war, ging das schon manchen schon viel zu schnell, vor allen Dingen im Hip-Hop damals, ne, der noch sehr, weiß ich nicht, verschachtelt war und so gewisse Vorgaben hatte, das muss so sein, sonst geht das nicht, sonst ist es kein Hip-Hop. Da habe ich mich schon in meinem jugendlichen Leichtsinn viele Sachen getraut, bin auch hier und da mal auf die Schnauze geflogen, aber wenn man es nicht macht, wird man es nie wissen, so, ne. Und was mir damals halt teilweise negativ ausgelegt wurde, ist heute mein USP, und zwar diese Vielseitigkeit, ne? Und dass ich mich nie verschlossen habe vor anderen Genres, aber auch vor anderen Medien sozusagen, auch mal im Fernsehen was, genau, zu machen.
Und so. Und du hast bist dann in die Schauspielerei gegangen, das ist ja auch erfolgreich, also du warst da immer mutig, aber das finde ich interessant, dass du sagst, das wurde dir negativ ausgelegt, also du hattest dann teilweise mit Hate zu tun, weil, ja, die sagen, Echo, was machst du da, du bist ja gar nicht konsequent und du biederst dich irgendwie bei allen Medien an, ja, ne? Und machst dies und das, das fanden viele nicht cool, oder was?
In der Hip-Hop-Szene 2004 herrschte noch ein anderer Ton. Ja, die konnten nicht, das war gar nicht in deren Mindset, dass ich das freiwillig gemacht habe. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Für die, so, war das eine Strafe.
Du bist weichgespült worden, ne, von Mainstream, ne? So,
genau.
Das war so, ja.
Es war wie eine Strafe, ins Fernsehen zu kommen, zu gehen oder so. Aber für mich war das nie eine Strafe. Für mich war das im Gegenteil. Die Belohnung dafür. Ich hatte die Treppe so in meinem Kopf. Dadurch, dass ich das so gut konnte, was ich konnte, kam ich in andere Sachen rein. So habe ich das mal verstanden.
Ja, das ist auch schlau, ne? Weil ich meine, wenn du ein Erfolgsrezept irgendwann ausgequetscht hast, du bist so breit aufgestellt. Du bist ja auch Unternehmer. Du hast ja so viele Baustellen, also im positiven Sinne, dass du da, glaube ich, dir auch nie Sorgen machen musst, dass es dann mal irgendwie gar nichts mehr gibt, wo Geld reinkommt, weil du einfach wahnsinnig breit aufgestellt bist heute.
Und heute ist der, wenn du in die Top Ten schaust und die Hip-Hop-Sachen, das ist ja sowieso nicht mehr zu unterscheiden, Pop oder Hip-Hop. Und ja, haben wir doch einen richtigen Riecher damals gehabt.
Aber Hand aufs Herz, Echo, wie groß ist dann vielleicht doch, na, Sorge ist das falsche Wort, weil ich schätze dich gar nicht als Mensch ein, der sich sorgt. Du bist, glaube ich, relativ easy und hast nur für wenig Sachen Angst. Aber dass jetzt eben Fans, die dich seit 20 Jahren lieben und begleiten, da bei diesem Wechsel jetzt nicht so mitmachen. Die sagen, schade, der war immer mein Hero, aber das ist mir jetzt zu poppig und da habe ich keinen Bock drauf. Kann ja sein, ne, aber...
Es kann sein, ich meine, du darfst nicht vergessen, die sind ja auch jetzt älter geworden.
Das ist ein schlagendes Argument.
Geben, ne? Es wird ein paar geben, die werden die hard immer nur das Harte hören, aber die werde ich wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr so richtig abholen. Stimmt. Dann wahrscheinlich. Ne?
Klar.
Und ich glaube viel eher, ich sehe das hier auch wieder positiv, ich glaube, dass ich eher wieder einen Zugang zu denen habe, weil die letzten Jahre hatte ich schon eine Tendenz dazu, ich habe die Form noch nicht so richtig gefunden, es hat so hin und her geschwungen und dieses Mal ist es wirklich das erste Mal so konsequent eine Form, wie das wieder Bestandteil des Lebens von Menschen sein kann, die das einfach bei sich laufen lassen. Zum Beispiel, derjenige ist mit mir aufgewachsen, ist aber jetzt selber berufstätig und hat Kinder und Familie und so weiter. Der könnte das jetzt im Auto abspielen vor der ganzen Familie.
Und vor allem, es ist, finde ich, ein sehr homogenes, sehr stimmiges Album. Wir wissen ja, wir leben im Zeitalter von Spotify, von Music Bubbles und es sind nur noch Songs-Hits. So ein Konzeptalbum, wo man mal Alben durchhört, ist ja leider komplett vorbei. Also das sind dann nur noch die alten weißen Männer, alten meisten Frauen, die sich das anhören. Aber ich finde, dieses Album wurde auch wunderbar. Das ist smooth. Das fließt so durch und das hat einfach so eine Homogenität.
Kannst du überlaufen lassen.
Absolut.
Es macht Spaß. Es ist auch trotzdem, also ich bin ja Texter, ich verstehe mich als Texter. Also ich habe auch das erste Mal übrigens in Sessions gearbeitet mit anderen, die ich schätze. Das habe ich mich noch nie getraut. Ja. Ich habe mich also buchstäblich von voll vielen Sachen, die mich begrenzt haben, befreit. Ich habe mich das letzte bisschen jetzt auch getraut sozusagen. Also auch die Form an sich. Ich singe häufig.
Du hast ein paar Duette auch, unter anderem Tim Bensko. Also es sind viele coole Leute, die mit denen du da zusammengearbeitet hast.
Voll. Also ich lasse mich dort jetzt gar nicht mehr begrenzen, sozusagen. Ich bin einfach nur Echo da drauf. Das ist nicht Echo der Rapper, Echo der, klar, ich rappe auch alles. Mm. Ne, es ist jetzt nicht komplett was anderes.
Nee, wollte ich sagen, du hast natürlich auch noch sehr viel Rap-Elemente, aber es ist eben sehr poppig auch, ne? Wie du schon sagst, was ja eigentlich heute auch absolut Standard ist, ne? Also schau dir die großen Rap-Acts an, die sind ja schon, ich sag nur das große Duett hier mit Udo Lindenberg von Apache. Voll. Also das ist ja Pop Deluxe, ne?
Ich würde es musikalisch einfach nennen. Hm. Es ist richtige Musik und nicht, dass Rap keine richtige Musik ist, aber das ist in einem Raster drin, was total geil ist, wenn es gut gemacht ist. Und ich habe auch ein paar Mal da den Nagel auf den Kopf getroffen, schon mal in meiner Karriere, weil ich das schon so lange mache. Aber es geht auch nicht so wirklich aus diesem Raster raus. Das Raster habe ich nur aufgelöst sozusagen. Das kann jetzt alles da, es erwartet einen alles. Es ist einfach musikalisch.
Kleine Zeitreise, Echo. Was ist für dich eine der prägendsten Erinnerungen an deine Kindheit oder Jugend, wo du sagst, das trage ich bis heute sehr tief im Herzen? Ich weiß, eine harte Frage, weil man hat ja viele Punkte, wo man vielleicht mal sich mit einem schönen Gefühl daran erinnert. Aber wenn du so spontan zurückblickst, was war für dich ganz besonders positiv, prägend? Positiv, ja. Positiv erstmal.
Ja, wenn ich an meine Jugend denke, ich bin halt alle, meine Mutter war alleinerziehend, da sind meine Gedanken bei meiner Mutter einfach Momente mit ihr, die war halt auch am Arbeiten, ich war so ein Schlüsselkind, die kam dann immer dann halt abends, die hatte mir Essen immer vorbereitet, das habe ich mir dann warm gemacht und meinen Freunden, ne, meinen Kumpels, ich hatte einen ganz diversen Freundeskreis, Deutsche, Kroaten, Polen, Türken, alle zusammen, da war das noch alles noch nicht so heiß gekocht wie heute seit Social Media irgendwie, waren alle zusammen, immer zusammengehalten. Die ersten Hip-Hop-Erfahrungen ging ja bei mir schon total früh los.
Oder ja, du warst schon als 11, 12 oder wann ging das los?
Ich weiß nicht.
Schon mit 7.
Ich habe bestimmt mit 13 schon meinen ersten Text gehabt. Oder erst Basketball gespielt oder gekifft. Also ich habe eigentlich eine schöne Jugend gehabt.
Du hast es gesagt, du bist mit deiner Mama aufgewachsen. Die meiste Zeit ohne Vater. Wie hat dich das geprägt? Vielleicht auch in Sachen Nachdenklichkeit oder auch negativ. Hast du heute Kontakt zu deinem Vater? Ja. Aber wie war das früher für dich? War das besonders krass und hart für dich?
Ja, schon. Aber das weiß ich heute erst. Also ich habe, wenn ich heute drüber nachdenke, scheine ich einiges kompensiert zu haben, auch durch die Musik. Also erstmal scheint er mich dazu gebracht zu haben. Der ist ja auch Musiker. Ich scheine das mir bei ihm abgeguckt zu haben, weil ich habe ihn auch ein paar Mal auf der Bühne gesehen. Das scheint er was mit mir als Jugendlicher gemacht zu haben. Ja. Ich war auch immer total stolz. Wir hatten ja nicht so viel. Und wenn ich dann in der Schule war und die anderen sich gegenseitig Sachen erzählt haben, ich habe dann immer erzählt, ja, mein Vater arbeitet beim Fernsehen oder beim Radio. Der hat beim Radio gearbeitet. Und das war dann das, was ich sagen konnte. Weißt du, das fand ich dann total cool zu erzählen. Ne? Ja, und dadurch, dass er weg war und wenn ich mich heute so psychologisch analysiere, anscheinend habe ich die ganze Zeit versucht, dass der das mitkriegt, was ich da so mache. Der hat das aber ganz lange nicht mitgekriegt. Ich habe, also heute kann ich über alles lachen. Also wir haben uns da wieder lieb, aber es war eine lange Zeit und der hat eigentlich fast die ganze Zeit, seit ich Echo Fresh war, das nicht mitgekriegt. Und ich bin ja ewig lange schon Echo Fresh. So
weißt du. Aber das ist natürlich, das ist dann ja auch wieder, finde ich, da muss man ja ein bisschen schlucken, ne? Also ja. Als Kind. Man will ja, ich kenne das ja auch von mir, man möchte ja, dass die Eltern stolz auf einen sind und dass die das auch mitbekommen. Und du warst ja nun vor 20 Jahren wirklich der, das war ja ein super Start in deine Karriere. Und das hat er erst wirklich nicht mitbekommen.
Ja, die haben uns immer eben
die haben ihm das zu erzählt, ne? Ja. Was ist das, Rap?
So richtig hat er es nicht mitbekommen. Ja, und jetzt ist er hier wieder so, ich denke mal so Kontakt, das ist jetzt auch schon wieder so 6, 7 Jahre haben wir jetzt Kontakt. Also ja, ist alles gut.
Okay. Ne? Also ihr habt euch da angenähert, was ja was Schönes ist, ne? Wenn man, ja. Und dein Vater musikalisch, was, also ist der Sänger oder macht er Musiker im Sinne, dass er ein Instrument spielt oder was ist seine kreative Ader?
Der kann mehrere Instrumente spielen. Sein Steckenpferd ist das Akkordeon. Erstmal muss ich sagen, das ist so ein Hochintellektueller, der so richtige Arthouse-Sachen macht. Hat seit zig Jahren regional in Köln hat er da viel gemacht, hat bei WDR Kulturradio gearbeitet und hat auch selber Kabarett und Musik gemacht, hat in so einer Folk-Rock-Ethno-Rock-Gruppe gespielt. Und die haben ihr Ding gemacht, ne? Das war schon okay.
Du hast ja eine mehr als 20 Jahre umspannende Karriere und jetzt kommt wieder der Nebel, der möchte einmal wissen, auch spontan, wenn du in dich reinhorchst, was war für dich einer der unvergesslichsten, geilsten Megamomente, wo du die ganze Welt hättest umarmen können und hast du auch spontan irgendeinen Downlife, wo du sagtest, I hate my life, es läuft gerade so richtig scheiße alles.
Boah, jetzt.
Das weiß, na, jetzt kommt er hier. Aber meistens ist ja das, was einem spontan im Kopf kommt, dann auch.
Also als positive Momente kann ich sagen, Sachen, die ich teilweise erlebt habe, das musst du irgendwann wahrscheinlich aufschreiben, damit du das alles merken kannst. Das sind manchmal auch so Kleinigkeiten. Ich war auf der Bühne mit ganz großen Künstlern wie Usher und Black Eyed Peas bei The Dome damals.
Das legendäre The Dome, ne? Die ganz Jungen kennen es gar nicht mehr, ne? Aber das war in den 2000ern, das ist ja richtig heiße Scheiß, ne? Da wollten sie alle hin.
Ich war bei Viva, ging ich hier ein und aus. Da war eine Story, kann ich euch hier mal exklusiv erzählen. Da war Outkast und André 3000 hat Weed gesucht, ne? Und hat sich da durchgefragt, ne? Und die haben alle gesagt, ja, geh mal zu dem, der hat was, ne? Und dann hat er bei mir geklopft, aber ich war am, das hat mir mein DJ erzählt, ich war am Schlafen, weil ich war da so zwischen zwei Sendungen oder so und hab dann mich da hingelegt. Und dann hat er mich aufgeweckt, das ist André, ne? Aber ich war damals so in diesem Ding schon drin und so, wie soll ich sagen, so gewohnt, so habe ich mich einfach hingesetzt, ne, mit dem einen gebaut, so, kurz nach dem Aufstehen, ne, und dann habe ich mit dem da zum Beispiel, es ist nicht glorreich, aber
na, aber so ist doch eine sehr charmante, und weißt du, heute ist es ja, ist eher jetzt legal, insofern ist doch
sind so kleine Momente, die mir einfallen.
Ja, ist schön.
Oder wo du Dome sagst, wir waren mal bei der, wie hieß das denn, Chartshow oder so, auf RTL gab es auch mal so
Top of the Pops. Genau, sowas, ja.
Entschuldigung. Ja. Wir waren bei Top of the Pops und da war meine neue Single, Ich bin Junge, brauche das Geld draußen. Und das war der Shit damals. Und die hatten immer einen amerikanischen Künstler zu Gast, das war diesmal Pink. Und die war natürlich als letztes dran. Und nachdem Pink zu Ende war, haben alle nach uns gerufen, ja. Und da mussten wir nochmal, wo wir den Song gespielt haben, nochmal dahin und nochmal den Song spielen, alles vor den Augen von Pink gewesen.
Das ist natürlich
so Kleinigkeiten. Ja,
Kleinigkeiten,
das werde ich nie vergessen.
Super. Und
schlechte Sachen, ne?
Man sagt, kann ja auch sein, dass man mal irgendwie ein Blackout hat auf der Bühne oder keine Ahnung. Es gibt ja so viele Optionen für Dinge, die man lieber vergessen möchte.
Also Dinge, die ich lieber vergessen möchte, ja. Wahrscheinlich das hängt auch zum Beispiel mit dem Lifestyle zusammen, den ich gefahren bin. Ich habe mich da so ein bisschen verloren auch mal an einer Stelle, ne? Da war ich so Anfang bis Mitte 20, da wurde ich auch ziemlich wild. Da hörte auch diese erste Karriere als Teenie-Star auf. Ich wurde auf einmal erwachsen. Es sah dann nicht mehr so süß aus, ne? Es gab auch nicht mehr so hier Bravo und Dome und so. Es gab
kein Bravo-Starschnitt, ne? Mit Echo Fresh.
Dann gab es dann halt Internet, ne? Und auf einmal, da machte sich auch bei mir so ein gewisser Frust breit, weil ich ja immer noch bekannt war, wenn ich draußen war, aber irgendwie lief das nicht mehr so, wie ich das wollte. Und da habe ich auch viel Frustfeiern gemacht und so. Und auch, was es überhaupt mit mir gemacht haben mag, so früh schon berühmt gewesen zu sein. Das habe ich ja nie verarbeitet, so, weißt du? Es gab auch damals noch nicht so ein Bewusstsein über solche Sachen, weißt du? Ja, da war ich auch mal ziemlich wild.
Würdest du denn sagen, das war auch deine Arschlochphase? Weil also nicht jeder, es gibt auch Menschen, die sind immer lieb und nett, aber ich glaube auch gerade, wenn man ein Gangster-Rapper ist, dann muss man auch mal Arschloch sein, weil sonst ist es gar nicht authentisch. War das so die Zeit, wo du sagtest im Nachhinein, da war ich schon ein ganz schönes Arschloch, auch anderen
eigentlich
Menschen gegenüber?
Ja. Aber auch hier muss ich sagen, es ist eigentlich nicht etwas, was mir anerzogen wurde. Also es kommt eigentlich nicht natürlich aus mir. Ich musste mich aber an die Härte des Musikbusiness und besonders an die Rap-Szene sozusagen gewöhnen und die Ellbogenkultur sozusagen. Also habe ich mir das angeeignet als Mensch, der sich gut anpassen kann, und habe das mitgefahren. Aber heute weiß ich auch wieder in der Analyse meiner selbst, das ist eigentlich etwas, das habe ich dann gemacht, weil ich es machen musste. Aber hättest du mich jetzt natürlich wie einfach so vorgehen lassen, wäre ich wahrscheinlich von alleine nie auf die Idee gekommen, weißt du, in die Arschlochphase überzugehen. Weißt
du? Also du sagst so, von deinem Grundwesen bist du eigentlich ein Mensch, der positive Vibes und der natürlich auch Aggressionen in Lyrics rauslassen kann, der es auch mal krachen lassen kann, aber jetzt irgendwie dich fies gegenüber anderen Menschen zu verhalten, ist nicht deine Natur, ne? Weil es gibt ja Leute, die haben das in ihrer DNA, ne? Muss man einfach sagen.
Ein paar, aber
Arschloch by nature, ne?
Ja, ich will mich auch nicht loben oder so. Jeder hat ja Facetten. Ja. Ne? Aber du kannst auch anhand der Musik sehen, so mein erstes Album, der war so eigentlich nett. Es war auch so ein bisschen provokant und so, aber nicht böse, so, ne?
Ja, selbst so ein Klassiker wie Nutte hat ja an so einen Augenzwinker, ne? Also ich meine, das ist ja immer bei dir, also ich meine, klar, es ist teilweise auch schon Hardcore, aber ich finde, das hatte irgendwie immer noch was mit Augenzwinkern.
Man kann
mehr, mal weniger.
Manches nicht mehr bringen, nicht nur bei Rap, nicht nur bei mir, bei allen Sachen, bei ganz normalen Shows im Fernsehen kannst du, wo du alte Sachen siehst, denkst du, oh Gott, ne, was geht da ab?
Das stimmt.
Ich habe das aber das nehme ich mir mal so heraus zu sagen, wenigstens weiß ich das, bin mir dessen bewusst und habe das in meiner Musik umgesetzt, ja, darüber zu sprechen. Auch auf dem neuen Album komme ich hier und da darauf zu sprechen. Einfach die Lernkurve, durch die ich in meinem Leben gegangen bin. Ich finde, wenn du etwas in der Musik verbockst, dann musst du das auch in der Musik wieder gerade biegen. Weil ich glaube, dass wenn du so rechtschaffener Bürger im Leben bist, aber in der Musik dann einen auf Bad Boy machst, für mich passt das nicht. Jeder hat so seine Philosophie. Für mich passt das nicht. Man muss immer real sein, da bin ich irgendwie zu oldschool. Da muss man richtig machen.
Besonders krass ist es ja, das gibt's glaube ich in der Rap-Szene nicht so, aber es gibt ja Menschen, die nach außen so auf Good Boy machen und dann sind sie private für die letzten Henker, ne? Und sind richtig asozial und fies.
Gibt's auch,
ne? Ja, und nach draußen immer keep on smiling, ne? Und alles ist super. Echo, wann war für dich denn das erste Mal der Moment, wo du dachtest, und ich kann mir denken, das war jetzt nicht zu Beginn, sondern es kam erst, wo du dachtest, ja, es läuft jetzt so gut, ich habe so viele verschiedene Standbeine, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das wird schon immer weiter schnurren. Ich werde von dem, was ich mache, auch leben können, auch noch in 20 Jahren. Wann war dieser Punkt erreicht?
Das ist gar nicht so lange her, das würde ich wundern. Ne? Das ist gar nicht so lange her. Ich würde sagen, so irgendwas zwischen 2015 und 2017 wahrscheinlich, wo ich dann dachte, okay, der Name geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Und ich vergesse das teilweise zwischendurch, weil ich immer mit dem Rücken zur Wand stand gefühlt und immer nur den letzten Brand gelöscht habe in meinem Leben. Zumindest so bin ich drauf und das habe ich mir so ankonditioniert. Manchmal holt mich meine Frau so runter, die sagt und sagt mir dann, ey, chill dein Leben, so weißt du, fährst jetzt da und da noch hin, so, ja, aber ich muss doch das und das und dann realisiere ich auch, die holt mich dann auch so ein bisschen runter von diesem Film, ja, dass morgen alles vorbei sein könnte. Ja.
Also ist schon eine Urangst lange da gewesen, ne? Dass man denkt, boah, krass, und was mache ich dann, ne, wenn das jetzt nicht mehr läuft?
Die Urangst ist da gewesen, klar, als junger Mensch, der auf einmal selbstständig ist, keiner in deiner Familie hat jemals sowas gemacht, du kommst eh nicht aus wohlhabenden Verhältnissen. Dann hatte ich ja dann noch diese Sachen, wo sie mir versucht haben, das mies zu reden mit dem Hip-Hop und so weiter. Also ich hatte so gefühlt immer so den, auch wenn ich da Geld verdient habe, immer den letzten Brand, wie gesagt, gelöscht und dann weiter. Aber ich weiß immer nur, okay, ist egal, machen wir weiter. Ne? Ich weiß immer nur, dass ich quasi weitergemacht habe. Im Wissen, dass ich das, was ich mache, dass es eigentlich keinem wehtut und im Wissen, dass ich das handwerklich ganz gut kann. Und das hat mir auch immer so die Kraft gegeben. Und dieses Handwerk hat mich auch in den Zeiten, wo ich weniger als 0 Euro auf dem Konto hatte, irgendwie überleben lassen.
Wie wichtig ist es dir in einem Rückblick, dass du über dich selbst lachen kannst und dass du dich nicht selbst zu ernst nimmst? Ich spiele natürlich da auch auf eine der Messages im Song Aquarium an, wo du ja auch singst, 8 Milliarden Menschen und wir atmen alle dieselbe Luft und Leute, einfach mal abrüsten und nicht immer so mega wichtig nehmen, oder um es ein bisschen salopp zu sagen, zieht alle mal den Stock aus dem Hintern. Also ist dir das immer schon wichtig gewesen, dich nicht selbst zu ernst zu nehmen? Weil das ist ja, glaube ich, schwierig als Hardcore, als Gangster-Rapper, da muss man das ja auch leben, ne? Und da nimmt man sich ja, glaube ich, auch sehr ernst. Ne?
Total. Aber ich finde das heute total befremdlich, wie wenn man sich ständig nur ernst nimmt. Ich könnte das gar nicht. Es war immer so, meine Lyrics waren immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Manchmal ist es besser gelungen, manchmal nicht. Aber eigentlich war das immer dabei, es ist immer mitgeschwommen. Und das ist auch eins der Geheimnisse, wenn ich mich jetzt wieder versuche, selber zu reflektieren, warum man so lange dabei ist, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt.
Weil, definitiv, ja.
Dann kannst du auch offener sein, irgendwelche Sachen zu machen, die vielleicht erstmal so halt eine Tür sind, wo du nicht genau weißt. Aber ey, wenn es nicht klappt, lachst du halt. Wenn einmal der Gag auf deine Kosten geht, scheißegal. Weißt du, man muss sich nicht immer, wie du sagst, so wichtig nehmen. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis.
Definitiv. Und finde ich auch sehr inspirierend, aber es sollten sich viel mehr Menschen, finde ich, zu Herzen nehmen. Gerade, klar, es ist natürlich, wenn du jung bist, Anfang 20, dann ist es, glaube ich, ganz schwer, so eine Selbstironie schon zu haben. Das kommt mit den Jahren, glaube ich. Mit
voll.
Je länger man auf der Weide ist und je länger man Lebenserfahrung sammelt.
Voll.
Welche Lebensphase war bisher für dich am wichtigsten und auch am prägendsten? Ich kann mir schon denken, wie die Antwort lautet, aber bin trotzdem gespannt.
Da komme ich um den Sohn nicht vorbei. Ja. Ich muss dir aber sagen, ich habe beobachtet, ich glaube, dass die Frauen, die Ladies, viel schneller schalten, wenn der Nachwuchs kommt. Die sind quasi an dem Tag, wo der kommt, ändern sie also erkennen sie, dass das Leben sich ändert. Und Männer müssen sich wie immer erstmal daran gewöhnen.
Männer brauchen immer ein bisschen länger.
Genau. Ich sage das, weil ich habe das buchstäblich an mir selber gesehen. Ich habe das nicht an dem Tag sofort gecheckt, sondern ich bin da reingewachsen sozusagen. Ja. Und es macht mir total Spaß. Ich vermisse das Leben davor nicht. Ich habe das Leben davor total genossen. und in vollen Zügen. Und jetzt ist das mein Leben und ich brauche nichts anderes. Ich bin auch so, ich fahre fast immer nach Hause, wenn ich irgendwie kann. Ich will so oft wie möglich da sein.
Wobei es natürlich, ich kenne auch diverse, die sind jetzt mit ihren Kids aus dem Gröbsten raus, die sind schon 10, 12. Das ist natürlich manchmal auch eine mega Herausforderung. Du bist immer später happy, aber ich glaube, manchmal gibt es auch Momente, wo man sagt, boah, das ist schon ganz schön Remi-Demi jetzt hier, ne? Und ich weiß ja nicht, wie temperamentvoll dein Kleiner ist. Also es ist natürlich alles in allem mega toll, aber es gibt, glaube ich, auch mal Phasen, wo du denkst, boah, give me a break.
Natürlich, das haben wir oft. Klar, unser Job ist eine gute Abwechslung, ne? Man lernt viele Leute kennen, man hat den Kopf dann ganz woanders und deswegen gleicht sich das vielleicht ein bisschen besser aus, als wenn du jeden Tag am selben Arbeitsplatz bist und dann wieder nach Hause kommst. Klar. Aber natürlich ist es auch anstrengend, keine Frage. Ich würde schon irgendwann trotzdem nicht nein sagen, wenn wir vielleicht noch jemand zu Hause haben.
Hört.
Da muss man erstmal mit der
die Sarah Mama, reden. Genau, Sarah musste auch noch ein Wörtchen mitreden. Mhm. Gibt's eine Entscheidung, eine Wahl einer Lebenswegsabzweigung, die du im Nachhinein ein bisschen bereust oder wo du sagst, war jetzt nicht so nice. Jetzt, wenn ich es heute sehe, war es okay, aber eigentlich hätte ich mir das sparen können.
Also ich sage erstmal was von ganz Anfang. Meine Karriere ist hier in Berlin, wo wir uns auch befinden, in Berlin-Kreuzberg gestartet. Hätte ich mir da von meinem ersten Plattengeld eine Wohnung gekauft. Ja. Weißt du, 2001 oder wann das war. Dann hätte ich wahrscheinlich mir viel anderes Zeug ersparen können.
Mega, richtig du. Also das hätte man ja nie ahnen können. Ne? Ich glaube, die wäre heute viermal so viel wert, ne? Oder fünfmal. worüber ich mich immer ärgere, warum habe ich nicht 2007 oder 2008 für ein paar tausend Euro Bitcoin gekauft? Aber das ist immer dieses Hätte, ne?
Ja, genau. Und so grundsätzliche Sachen, ja klar, also es gibt Momente, wo man denkt, vielleicht hättest du da mal so gemacht, aber es ist jetzt aber nichts Lebensnotwendiges, so. Das ist völlig in Ordnung im Gesamtkontext, weil das sich ja dann doch irgendwie ein Teil von dir gewesen ist und der jetzt, Und das nur eine Erfahrung war.
Du nimmst das sozusagen, auch wenn es vielleicht nicht so schlau war, du nimmst das jetzt im Rückblick an und sagst, das war richtig so, ne?
Es war eine Erfahrung, jetzt bin ich da an der
dass
Erfahrung.
Dass ich aufs Maul geflogen bin. Ne?
Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt aufs Maul fliegen würde und bei Null anfangen würde, würde mich das gar nicht so aus den Socken hauen, weil ich ja ungefähr weiß, was ich zu tun habe. Also das ist doch eigentlich ganz gut.
Lebenserfahrung ist was Tolles, auch wenn man natürlich jetzt, wenn man 20 ist, denkt man immer, oh, ich möchte nie alt werden, aber es ist, finde ich, eine spannende Reise, ne? So dass das reifer werden und auch das merken, dass eben jede Lebensphase auch wirklich eine coole Aspekte hat. Gibt's einen Lebenstraum für dich, einen ganz großen noch, an dem du noch arbeitest?
Was ich noch, alles gut. Jeder war zum Beispiel auch mal unglücklich verliebt oder wurde ausgenutzt, sei es von der Liebe oder auch von irgendwelchen Leuten,
die sich ranhängen an den Erfolg, ne, und dich ausnehmen.
Wenn, dann würde ich sowas nennen. Und das sind jetzt so Lebenssituationen, die wahrscheinlich keiner, also da war keiner dabei. Also das kann ich euch jetzt nicht so random sagen, aber so als Gefühl. So, sorry.
Alles gut. Hast du einen ganz großen Lebenstraum, den du auf jeden Fall noch dir verwirklichen willst, weil du hast schon so viel erreicht im Leben. Also du hast so viele Baustellen im positiven Sinne bearbeitet. Du hast sehr viele neue kreative Felder erobert. Ich sage nur Schauspielerei. Gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, das ist eine ganz große Sache, an der ich arbeite, die ich gerne erreichen möchte noch?
In der Schauspielerei selber würde ich gerne mal was Normales spielen. Sprich, nicht immer nur ich selber on Steroids sozusagen. Das ist so meistens, was ich so kriege. Ne? Ich bin auch dankbar dafür, ne? Kein Problem, mache ich euch gern. Aber das ist immer so ein bisschen so eine verschusselte Variante von mir. Das scheint sich irgendwie so durchgesetzt zu haben. Ich würde gerne mal einfach mal so normalen spielen.
Also vielleicht auch mal mehr Drama und so, ne? Also das ist ja, du bist ja häufig dann doch eher so für Comedy, lustige Comedy-Sachen, ne?
Basierend auf meinen eigenen Charakter, so sehr verstärkt und sehr bisschen dümmer so. Aber das mache ich auch gerne, das macht auch Spaß. Aber ich würde voll gerne da meine Bandbreite zeigen und euch mal so einen Kevin Costner bieten.
Yeah. Du vielleicht mal, hast du eigentlich, da habe ich jetzt meine Hausaufgaben nicht gemacht, schon in meiner Serie hast du auch schon mitgespielt?
Ja,
ne?
Aber, auch da war es immer sehr comedy-lastig.
Ja, okay, ne? Weil da gibt es natürlich auch sehr coole Produktionen, also kann man ja mal an alle Produzenten raussenden. Hier, Echo yes. Fresh möchte mal was Krasses ohne Comedy machen. Nochmal zurück zum Album. Lieb mich auch ist einer meiner Favorites auf dem Album, weil das ist, finde ich, eine wunderbare, bittersüße, sehr persönliche Liebeserklärung an Deutschland. Da zitiere ich, was möchtest du noch von mir? Fühl mich von dir abserviert. Siehst du nicht, ich laufe und renne, ich mache, ich tue, doch fühle mich bei dir, als wäre ich bei dir nur zu Besuch. Mhm. Seit wann fühlst du dich in Deutschland nicht mehr zu Besuch, sondern wirklich, ja, dieses etwas, ja, es ist so ein bisschen cringe, aber angekommen, ist so ausgelutscht, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also das, oder ist das immer noch Work in Progress? Immer?
Nein, ich bin ja angekommen, aber es gibt auch so Nuancen im Leben. Und das ist ja wie ein Liebeslied. Du denkst erstmal, es ist ein Liebeslied und dann ist das, merkt man, ah, es geht um Deutschland, ne? Aber es ist ein Liebeslied, wo sich das Pärchen streitet, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und deswegen, also man, manchmal, manche Stellen oder es gibt Nuancen bei deinem Partner, wo du dich drüber aufregst oder sonst was. Aber das ist ja nicht immer so. Auch, ihr seid eigentlich angekommen in der Beziehung und manchmal streitet ihr euch halt. Und so ist der Song so ein bisschen zu sehen. Und ja, dieses, eben nicht zu Besuch sein, sondern dieses so gegeben, normal wahrgenommen zu sein. Das ist so noch das Letzte, was ich gerne als der Unterschied, den ich gerne machen würde. Also in meinem Leben mit meinem Sohn, dass der so komplett gegeben wahrgenommen wird, gar nicht so als was Besonderes, nicht auch, kann ja auch im positiven Sinne sein, aber einfach so, er ist einfach der, der ist. Ohne diese Identifikationssuche und was ich so durchgemacht habe, das soll er gar nicht haben. So, warum? Also es ist schön, dass es welche gibt, die das erlebt haben, aber das braucht er nicht, ne? So, und im großen Bild, ich würde auch gerne dazu beitragen und deswegen mache ich auch gerne was, bin ich auch voll stolz drauf, wenn ich was zum Beispiel im Fernsehen mache oder so. Was ja auch wiederum manche nicht verstehen. Wie gesagt, hier Rap, die denken, das ist eine Strafe. Für mich ist das keine Strafe. Für mich ist das sogar toll. Warum? Weil da sieht mich vielleicht einer aus Köln-Mülheim oder aus Köln-Kalk oder aus Berlin-Kreuzberg und der sieht, ach krass, guck mal, der muss nicht Tupac oder Snoop Dogg hören, sondern der sieht schon Echo Fresh im Fernsehen 20.15 Uhr irgendwo und weiß, ey, der hat einen Platz in der Gesellschaft.
Absolut. Aber ich finde so das Thema Identität und Zugehörigkeit, das ist was sehr Wichtiges. Und ich glaube schon, dass wir in Sachen multikulturelles Deutschland, in Sachen Deutsche mit Migrationshintergrund auf dem richtigen Weg sind. Aber leider tut sich ja auch momentan eher negativ was. Da komme ich aber auch noch mit dir drauf zu sprechen. Findest du das umso wichtiger, dass man sich eben, auch wenn man andere Wurzeln hat, hier wirklich herzlich willkommen fühlt? Weil ich glaube, ein Grund, warum zum Beispiel jetzt viele Deutsch-Türken auch der türkischen Nationalmannschaft so inbrünstig zujubeln und sich und die so feiern, ist natürlich auch, weil das auch eine Identifikation ihnen bietet. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht jetzt kritisch, sondern ich versuche das zu verstehen, dass sie sich dann doch mehr zur Türkei hingezogen fühlen, weil das ihnen auch Halt gibt, Identität, mhm. Wärme, Zugehörigkeit, weil sie eben teilweise sich eben doch nicht als Deutsche sehen. Wie siehst du das
ich
Thema?
Ich glaube, also, es geht ums Gesehenwerden, mhm. Das spielt eine Rolle, das geht ja durch die Bank, ne? Alle gehen ja, wenn zum Beispiel jetzt ein Rumäne hier aufgewachsen ist, der geht ja dann auch zum Rumänien-Spiel. Es geht um diese Sichtbarkeit, ja. Dafür gibt's ja auch die EM. Das gibt ja auch ein schönes Wir-Gefühl. Ich glaube, was du ansprichst, ist so eine gewisse Tragik darin, dass vielleicht jetzt jemand, der hier aufgewachsen ist, selber Zeitzeuge dessen war, dass vielleicht sein Opa, seine Eltern, sag ich mal, aus der sozialen Unterschicht Schwierigkeiten hatten, voranzukommen. Und das schwimmt vielleicht da mit.
Aufgrund der einfach der Erfahrung, dass ich meine, es hat sich ja jetzt zum Glück viel getan. Ja. Nicht überall, es gibt immer noch Rassismus, aber das war, glaube ich, in den 60er, 70ern noch krasser. Ne? Also da mussten die viel mehr kämpfen.
Deswegen sage ich Zeitzeuge. Wahrscheinlich hat der das selber nicht erlebt, weil der hat jetzt einen coolen Job, ein cooles Auto und was auch immer. Aber der war Zeitzeuge dessen und hat das noch in seinen Kopf und freut sich dann. Ich versuche das nur zu, also ich bin kein Experte, ich bin auch nur ein Bürger, ne? Freut sich in dem Moment vielleicht aufgrund dieser Sichtbarkeit zu zeigen, ey, siehst du, wir sind auch da und wir sind auch gut. Guck mal, wie wir Fußball spielen.
Und es ist ja auch völlig okay. Also ich meine, wenn du Deutscher bist, aber du hast einen anderen Migrationshintergrund, kannst du ja auch auf zwei Nationen stolz sein. Das ist nun mal, es ist ja multikulturell.
Also ich bin definitiv auf zwei Nationen stolz. Ja, ja. Mich verbindet ja in meinem persönlichen Leben viel mehr mit Deutschland, weil ich hier aufgewachsen bin. Bin ja dieser klassische Fall. Du hast ja viele ausländische Freunde, nehme ich an. Hast du ja sicherlich schon gehört. Ja, wenn wir dahin gehen, sind wir Deutsche. Wenn wir hier sind, sind wir Ausländer. Dieser klassische Fall, so, ja. Und ich bin ja schon so hier verwurzelt. Ich habe ja hier so krass mein Ding gemacht. Also, ich bin ja großer Fan und Verfechter von Deutschland, ne. Würde das überall auf der Welt verteidigen. Also mich kriegt man hier nicht weg. Ich habe auch nicht diesen Traum, ja, irgendwann vielleicht
nach Dubai gehen, ne?
Das ist ja jetzt auswandern oder sonst was. Das kriegst du auswendig raus. Klar gibt's hier Sachen, die mich auch nerven, aber das Gute überwiegt.
Das finde ich toll. Also was ich sagen kann, das ist jetzt belanglos, oder was mich gerade nervt, wahrscheinlich wie uns alle, ist der deutsche Sommer, der mal wieder keiner ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass noch ein paar schöne Wochen kommen.
Richtig.
Du engagierst dich seit vielen Jahren auch sehr in Sachen Integration und Starthilfe für Jugendliche und möchtest, das habe ich zumindest gelesen und auch gehört, gerne auch ein Vorbild sein für junge Deutsche, auch mit Migrationshintergrund. Du bist jetzt kein Politiker und das ist nur der Privatmensch Echo, aber gestatte mir die Frage und du musst sagen, wenn es dir jetzt zu politisch wird, aber wie gut oder wie schlecht steht für dich heute das multikulturelle Deutschland da? Also wo läuft es rund und wo sagst du, boah, da müssen wir schon noch ein paar Schrauben nachziehen, das entwickelt sich gerade irgendwie in eine falsche Richtung.
Ich versuche das jedes Jahr aufs Neue in meinen Alben, zumindest bei einem Song, zu beschreiben, wie ich die Gesellschaft sehe, was sich so getan hat in Bezug auf Integration und so weiter. Das habe ich ja immer und immer wieder, das ist immer ein Steckenpferd, sage ich mal, behandelt. Dieses Jahr bin ich so drauf, mein Lieber, dass ich gedacht habe, es tut, glaube ich, allen, inklusive mir, gut, eben nicht den sozialen Missstand aufzuzeigen in meiner Musik, sondern das Positive. Nicht das, was wir nicht haben, sondern das, was wir haben. Weil ich glaube, das kommt im Moment ganz ein bisschen kurz, weil ja die Nachrichten, die man so bekommt, übers Handy ja irgendwie so durch Algorithmen so funktionieren, dass du eher die ganze Zeit kriegst, hey, das ist jetzt schon wieder passiert, das ist jetzt schon wieder passiert. Ich dachte, vielleicht ist etwas Beruhigendes mal ganz gut, etwas Sanftes für die Seele. Und wir sind ja auch schon weit gekommen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht weit gekommen sind. Es gibt immer Rückschläge und es gibt einen ständigen Wandel. Aber es ist ja auch mal ganz fein zu sagen, zu vermerken, was wir schon geschafft haben. Und dieses Gefühl wollte ich in den Song machen, deswegen habe ich den Bunte Brücke auf das Album gemacht. Der behandelt das Migrationsthema im weitesten Sinne, aber von dem Positiven und hat so ein Wir.
Was sehr optimistisches und auch was Versöhnliches, keine Frage.
Genau.
Echo, du bist angekommen, du bist smoother geworden und ich glaube, du bist jetzt auch wesentlich friedlicher und bist nicht mehr so leicht zu reizen. Was bedarf es denn heute, damit du mal richtig ausrastest und sagst, hey, fass mich alle an die Füße, dass du auch mal aus der Haut fährst und laut werden kannst?
Das ist selten, wirklich. Also meine Frau kennt die Knöpfe, die sie drücken muss, aber Spaß beiseite, das muss schon echt was passieren, weil ich bin wirklich sehr reserviert und bin fast immer auch mir meiner Situation bewusst, dass ich das auch, weil ich bin jetzt so lange ja schon in der Öffentlichkeit, ich weiß ja auch, dass es was anderes ist, wenn du jemanden an der Ampel beschimpfst oder der jemand an der Ampel beschimpft oder ich und der merkt sich das dann und sagt das dann jemand anders, keine Ahnung, ich will dir damit nur sagen, ich reiße mich auch noch zusätzlich zusammen, wenn ich draußen bin. Also es muss wirklich schon viel passieren. Es muss eine ganz krasse Ungerechtigkeit sein, zum Beispiel irgendwie bewusst schlechter behandelt zu werden irgendwo, damit ich mich da aufrege.
Also du hast so deinen inneren Buddha und hast dann, wie du schon sagst, man lernt dann auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das auch zu kontrollieren, ne? Weil sonst sofort die Bild kommt und Echo Fresh.
Na, so weit ist es nicht, aber ich bin
ja so,
seit ich klein bin irgendwie so. Und hab mir das irgendwie angewöhnt, okay, ich bin jetzt draußen, da wird es selten vorkommen, dass ich irgendwie so random ausrast.
Wie und womit belohnst du dich selbst? Ich habe schon vieles gehört, du warst immer ein Schuhfreak und hast ganz viele Paar Schuhe, aber gibt's irgendwas, wo du Bock drauf hast, wenn du mal richtig einen Erfolg feierst und sagst, das habe ich mir jetzt verdient und jetzt kaufe ich mir was Schönes oder muss auch gar nicht was Materielles sein. Es kann auch sein, dass du sagst, ich belohne mich jetzt mit einem Tag mit meiner Family irgendwie in der Natur, was der Geier was.
Also wir waren jetzt in New York. Das war auch kein günstiger Urlaub. Ich hätte jetzt Türkei fliegen können und mit Pommes im Pool und dann sitzt der Kleine da und hat seinen Spaß. Das war auch Stress, will ich damit sagen.
Wollte sagen, also mit dem 8-jährigen New York stelle ich mir als ziemlich Herausforderung.
War es auch. Aber ich wollte es unbedingt, damit habe ich mich wirklich selber belohnt, weil das hatte ich so die ganze Zeit im Kopf, so ein paar Spots, wo ich hin wollte. Das habe ich mir jetzt dann mal gegönnt. Ansonsten bin ich ein Typ, der sich nicht viel kauft.
Okay.
Ich habe auch nicht mehr so den Drang, mir irgendwelche Markensachen zu holen oder irgendwelche Klunker oder so. Das ist irgendwie nicht alles so, nicht so mein Ding. Ja? Ich bin zufrieden mit so einem Hip-Hop-T-Shirt und das ist so.
Aber natürlich, du arbeitest ja schon dran, dass die Family abgesichert ist. Und das ist ja, hast du ja selber auch gesagt, das kannst du jetzt seit 2015 sagen ungefähr, dass du dich entspannt fühlst und keine Sorgen hast. Ne?
Ja, ich glaube eher so 17. Aber
17, okay.
Alles gut. Ja, ich habe alles, was ich hatte, in das Haus gesteckt, weil ich war überraschend, überleg mal, 17. Also ungefähr 2000 ging es so richtig los. Es hat 17 Jahre gedauert, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich was machen. Und dann habe ich natürlich ein Haus gemacht, damit ich etwas kriege, was noch bleibt sozusagen. Das ist auch wirklich wunderschön. Meine Frau hat das irgendwie, die ist ja Deko-Queen, ne, bei Vox, die hat das da eingerichtet. Echt, ich fühle mich so, als wäre ich in so einem Showroom. Aber ich habe ja wenigstens meinen Keller, da kann ich dann...
Man Cave, genau. Sehr gut. Gab es irgendeinen Punkt mal, Echo, wo du gedacht hast, boah, es läuft jetzt gerade gar nichts, ich muss mich komplett neu erfinden? Zur Einordnung, du erfindest dich ja immer wieder neu, du hast keine Scheu, auch mal andere Türen aufzumachen, aber jeder hat ja auch mal irgendwann so eine krasse Sinnkrise, wo man sich dann fragt, ist das jetzt noch der Weg, den ich gehen kann, den ich gehen will? Hattest du sowas mal?
Ja, es kann sein, dass das so 2006, 2007, 2008, wie gesagt, als ich so Anfang der 20er war, da hörte so ein bisschen diese TV-Ära auf und war dann auch nicht mehr der kleine süße Junge, sondern war dann irgendwie so ein türkischer Mann. Und da musste ich erstmal wieder neu meine Stelle in der Medienlandschaft oder auch in der Gesellschaft irgendwie finden. Und das war echt ein Neuangriff. Aber aufgeben war nie in meinem Kopf. Es war eher so, okay, wie mache ich das jetzt so, ne, dass sich diese Gleichung wieder löst.
Also du bist dann immer auch aufgeräumt. Also du warst nie lost oder so, dass du dann irgendwie mit deinem Inner Circle erstmal dich beratschlagen musstest. Oder hast du schon so deine innere Stimme, die dich dann auch führte?
Dass ich diesen Rap weitermache, das war für mich nie ein Thema. Jetzt habe ich den freiwillig ein bisschen losgelassen. Ne?
Ich rap ja toll. Also noch, ich betone nochmal, es gibt da tolle Rap-Passagen. Ja. Ist ja nicht, dass du jetzt nicht mehr raps auf dem Album. Aber
ich sage ja so ein bisschen losgelassen, weil das eben ein schöner Traum ist. Aber es war so der erste Traum, den ich als irgendwie 14, 15-Jähriger habe. Und jetzt bin ich irgendwie 40. Und es ist nicht mehr der gleiche Traum, den ich heute habe. Es ist unmöglich, dann immer noch den gleichen Traum zu haben. Ne? Und ja, deswegen, jetzt habe ich eine Variante dessen genommen.
Wie viel ist in deinen Augen in unserem Leben Vorherbestimmung, / Schicksal, und wie viel können wir selbst in die Hand nehmen? Da gibt's ja verschiedene Lager. Die einen sagen, eigentlich ist alles vom Universum, von wem auch immer, vorbestimmt. Und andere sagen, nix da, das kannst du alles selber.
Ey, das ist interessant. An manchen Momenten denkt man, ey, genau das habe ich mir erhofft oder genau so habe ich mir das vorgestellt. Und an manchen Momenten denkst du, ich muss was Gutes tun, damit das auch gut zu dir zurückkommt, so, ne? Und manchmal denkst du, ey, das muss Schicksal gewesen sein, ja, wie das bei mir. Bei mir schwankt es so hin und her, ne? Aber was ich glaube definitiv an so etwas. Ob du es jetzt den lieben Gott nennst oder Schicksal oder Energie oder was für Bezeichnung man dafür hat. Ich glaube an eine Kraft.
Bist du denn also ein spiritueller Mensch? Bist du gläubig? Weil das ist ja auch eine Sache, die teilweise so Wellen durchläuft. Es gibt in einigen Religionen so ein großes Rückbesinnen auf den Glauben. Es gibt auch, also zum Beispiel in Deutschland sehe ich, dass es immer weniger wird, immer mehr treten aus. Viele sagen, sie glauben zwar an was, aber nicht an die Institution. Wie ist das bei dir? Ist das
ähnlich? Ich glaube, aber nicht an die Institution unbedingt. Und ich glaube, ich muss mich jetzt nicht an... Also ich glaube, dass der Wertekompass, den mir meine Mutter mitgegeben hat, schon ein guter ist, und ich versuche, keiner ist perfekt, aber ich versuche einfach so ein guter Mensch zu sein, irgendwie rechtschaffend mäßig zu sein, und das ist so mein Weg und ich hoffe, dass man das zurückkriegt.
Rechtschaffen mal, kannst du noch ein paar andere Sachen erzählen, was deine Mutter dir ja mitgegeben hat in Werten, also wie du dein Leben führen solltest und was?
Wir sind immer lieb, wir denken immer, uns tun immer alle leid. Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Von uns tun immer alle leid. Und das.
Aber es ist doch eigentlich was Schönes, Empathie. Ne? Aber es
Und ja, solche Sachen. Die war auch relativ aufgeschlossen für eine türkische Frau in den 90ern. Hat sie mich da ziehen lassen und irgendwie meinen Rap-Traum leben. Die ist außerdem ziemlich so eine progressive, liberale Frau gewesen. Sonst hätte ich das alles gar nicht machen können. Ne? Der habe ich das auf eine Weise zu verdanken, weil ich glaube, in den 90ern so ein türkisches Kind, was sagt, ja, ich ziehe mal nach Berlin und werde Rap-Star. Diesen Beruf gab es ja damals noch gar nicht. Das hätten wahrscheinlich die wenigsten erlaubt bekommen.
Aber hat sie dann doch auch ganz schön strugglen müssen? Also hast du da ein paar Kämpfe ausfalten müssen mit ihr oder war das eigentlich dann doch relativ easy und sie hat gesagt, Echo, wenn du das willst, mein Herz ist bei dir und mach es einfach oder musstest du sie ein bisschen überzeugen?
Die war schon am Weinen, als ich dann letztendlich fuhr. Die hat mich aber ziehen lassen, weil sie gesehen hat, ich will das. Und die wusste ja auch, dass mein Vater auch Musik gemacht hat. Also schien ihr irgendwie logisch dann zu sein. Und ich habe ihr irgendwas erzählt von Tupac und sowas. Die hat
wusste sie natürlich, hatte sie keinen Plan, wer das
die hatte
ist.
Keine Ahnung. Was, ne? Aber die hat das irgendwie passieren lassen. Ne?
Und wann hat sie das erste Mal dich in den Arm genommen und gesagt, Echo, ich bin so stolz auf dich und du bist, das wollen wir alle, ne? Dass unsere Eltern stolz auf uns sind.
Das stimmt. Also die war ja auch schon vorher stolz auf mich, ne? Wenn ich was irgendwie in der Schule gute Noten hatte. Die Schule war immer sehr wichtig. Und später, ja klar, das waren alles so turbulente Phasen. Ich zahle quasi meine eigene Miete, seit ich hier gewohnt habe, 2000.
Zweit krass, ja.
2000. Und wie alt war ich da? Da war ich 18. Seitdem zahle ich meine eigene Miete mit Musik. Das ist schon crazy. Und ich würde damit sagen, ja, meine Mama war auch immer stolz, hat sie mir auch gesagt. Aber ich habe mich auch ganz früh von zu Hause gelöst und war ganz früh auf eigenen Beinen.
Also du warst immer schon mutig, ne? Also du hast, weil ich habe ja so Angst, glaube ich. Gut, alle haben auch mal Ängste, aber würdest du sagen, dass du schon ein Mensch bist, der sich was traut und der nicht jetzt erstmal 10-mal überlegt? Ich glaube, das wird jetzt mehr, je älter man wird.
Das stimmt, stimmt. Und gar nicht mal, ja genau, ohne groß nachzudenken, immer so nach dem Gefühl gegangen. Wenn du es nicht probierst, dann weißt du nicht, ob es geklappt hätte, ne? Oder ob dir etwas zugesagt hat oder nicht. Deswegen, also eigentlich bin ich ganz gut damit gefahren.
Magst du uns noch ein, zwei schräge Angewohnheiten oder altdeutsch Marotte, also irgendwelche schrulligen Geschichten, die du verraten magst? Wir alle haben ja so ein paar komische Angewohnheiten.
Ich mag nichts wegschmeißen. Echt? Also bin ich bei uns, der den Kühlschrank sauber isst, weil ich finde es immer so schade.
Du redest von Lebensmitteln wegschmeißen. Ja. Also ich dachte
und
jetzt.
Und ich warte immer, bis die fertig sind, zum Beispiel. Ne? Ich gebe dir voll das blöde Beispiel. Das ist so ein typisches Beispiel für mich. Die essen oder wir essen Pizza, aber ich lasse die erstmal. Die essen dann eine auf und lass nur die Ränder da. Ich nehme die Ränder, schmier mir da so ein bisschen was drauf, so zum Beispiel Philadelphia oder sowas und mach daraus so was, wieder was Neues sozusagen. Und dann habe ich da mein Essen.
Aber jetzt musst du mir verraten, wie du das machst, dann hast du einen Metabolismus, einen himmlischen Metabolismus. Also du bist mega schlank trainiert, wenn du so viel isst, wie machst du.
Das stimmt nicht. Ich habe trotzdem diesen Männerbauch.
Naja.
Ne? Aber ich passe auf, immer bei rund um die 2000 Calories zu bleiben. Ich habe das eine Zeit lang gut durchgehalten, richtig mit Wiegen und sowas. Es war mir dann irgendwann zu stressig. Ich ging dann wieder um ins normale Leben, hatte dann aber ein Gefühl dafür, wann gut ist ungefähr. War dann aber auch nicht so schön, wenn ich ein bisschen drüber war. Und daran halte ich mich heute noch.
Und sonst so fitnessmäßig, bist du da interessiert oder ist das eher eine lästige Last und du bist so ein kreativer Mensch, du bewegst dich so viel, dass du gar nicht irgendwie jetzt Gym oder Joggen oder weiß der Geier was machen willst?
Früher konntest du mich damit jagen, aber heute bin ich ein bisschen beim Fitness eingetragen und mach so Übungen, aber ein bisschen auch aus der Not gedrungen. Ich hatte so eine Schulterverletzung, Schulterprobleme und da musste ich erstmal so ein Mobilitätstraining machen. Hat mir total gut getan. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ey, jetzt ist voll das Operprogramm hier, ne? Aber es hat mir so gut getan, ja. Und heute gehen wir schon langsam wieder über in Cardio.
Mir fällt jetzt gerade spontan ein, du sagst Operprogramm. Also Fakt ist ja, für 18-Jährige ist man ja mit 40 schon Opa. Also no offense, das ändert sich Gott sei Dank. Ich finde, das ist auch eine tolle Sache der Diversity-Geschichte, dass eben auch so die Generationen heute mir eher connecten. Aber bist du auch immer noch total auf dem neuesten Stand, so was so Ghetto-Slang angeht, was so Jugendsprache angeht, oder verliert man da langsam immer mehr so die Connection, weil das einfach sich auch so schnell ändert. Das ist ja jedes zweite Jahr ist ja eigentlich alles nochmal komplett neu durchgemischt.
Irgendwann, das darfst du keinen sagen, aber so langsam verliere ich den Bezug dazu.
Oh.
Auch da ich mein ganzes Leben lang diese Songs gehört habe, interessiert es mich heute nicht mehr. Im Gegenteil, es nervt mich manchmal. Manchmal erwische ich meinen Sohn dabei und sage, was hast du gesagt?
Und dann, ach, der fängt auch an mit zu holen.
Der guckt so, der guckt so irgendwelche YouTuber und reden ja auch schon so ein bisschen angeslängt. So. Und dann wiederholt er das und ich sage ihm dann, ja, okay. Oder ich sage ihm, ey, bitte sag sowas nicht, das möchte ich nicht hören. Ne? Ja. bin halt.
Ja, also ich verliere manchmal die Connection, wenn es dann zu viel Englisch wird. Also wenn ich mir manchmal auch YouTuber anhöre, denke ich mir, Alter, das wird ja immer mehr. Du hast ja schon jedes dritte Wort oder jedes zweite ist schon Englisch. Das ist irgendwie auch so eine komische Entwicklung. Echo, ich finde, wir lächeln gerade in Deutschland viel zu wenig. Das Leben ist einzigartig und das Leben ist was super Schönes und Geiles. Und ich finde, wir sollten viel mehr wie ein Kind durchs Leben gehen. Das ist, glaube ich, auch dann mit deinem Sohn inspirierend, wie der sich noch freuen kann. Was zaubert dir auch in manchmal langweiligen Alltagssituationen mal ein Lachen aufs Gesicht? Oder suchst du das auch ganz spontan, also ganz offensiv, weil du dir sagst, das Leben, wir machen uns das viel zu schwer. Wir
ich mag so kleine Gesten, wenn man an irgendwas denkt, was der andere mag oder sowas.
Ja.
Sowas mag ich total gerne.
Also lieb gemeinte Gesten, also nicht nur an deine Frau, sondern auch an andere Menschen.
Ja, voll. Ja, sowas mag ich. Was zaubert mir ein Lächeln? Wahrscheinlich irgendwelche Comedy-Sachen oder so, ja, die ich mir angucke. Ich weiß es nicht jetzt gerade, aber.
Aber ich finde das schön, also wenn du sagst, Leute, auch vielleicht mal in einer Alltagssituation im Supermarkt mal nett sein. Das fällt uns ja auch nicht immer leicht, ne? Aber was da wiederkommt.
Voll.
Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, irgendeinen schönen Spruch, der dir jetzt spontan einfällt, wie du das Leben siehst oder wie du das Leben nimmst?
Ich sage immer, lass uns gegenseitig aufbauen und nicht runterziehen. Das ist etwas, was ich total häufig sage. Aber so das Motto, das über mein Leben steht, ist eigentlich German Dream. Ein Begriff, den ich irgendwie maßgeblich geprägt habe in Deutschland.
Du hattest das Label ja auch, ne?
Das German, Label, ja, genau. 2004 wahrscheinlich gegründet. Und heute ist das irgendwie, wird das von Olaf Scholz benutzt. Und das ist schon heftig. Damals stand das für mich rein für diesen sozialen Aufstieg, fürs Rapstar werden und sowas. Das ist heute nicht mehr genau das, wofür das für mich steht. Es ist ein kleiner Teil davon, weil gesellschaftlicher Aufstieg hat auch was damit zu tun. Aber es geht eher darum, hier anzukommen. Das, worüber wir auch hier die ganze Zeit geredet haben.
Also das wäre nämlich jetzt meine Frage. Also der German Dream ist für dich heute im Jahr 2024 das einfach ankommen und dass wir es hinbekommen.
Dabei zu sein, selbstverständlich ist man dabei. So würde ich das heute beschreiben. Selbstverständlich ist man dabei. Ja. Wenn ich in eine Firma gehe und da sind drei Chefs und der eine davon ist normal, selbstverständlich, mit Migrationshintergrund. Das ist für mich German Dream. Ich liebe das auch, wenn mir welche ihre Geschichte erzählen, wie sie hier etwas auf die Beine gestellt haben. Vielleicht auch, wie bei mir, aus irgendwelchen Drives heraus, warum auch immer, weil man aus einem armen Elternhaus kommt oder was auch immer. Es ist auch eigentlich, na, egal ist nicht, aber Hauptsache, das wird ins Positive kanalisiert, umgesetzt so. Und dann kann das Berge versetzen.
Wir hatten ja über das Thema schon gesprochen, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist, ein Vorbild zu sein, dass du ja auch Integrationsarbeit was tust. Wie sieht das denn konkret aus? Also triffst du dich auch immer wieder mal mit Kids und gibst denen auch Tipps, wie sie ihren Traum, den German Dream verwirklichen können? Mhm. Oder wird das weniger, weil du eben auch jetzt eine eigene Familie hast und da gar nicht mehr so viel Zeit zu hast? Aber
wir machen, also meine Frau auch, die setzt sich ja im Bereich gegen häusliche Gewalt ein. Mhm. Wir machen beide echt viel, müssen immer abwägen, weil das auch immer mehr wird sozusagen, weil sich auch rumspricht, dass wir gerne kommen.
Und dann aber immer mehr Anfragen kommen, ne?
Genau. Wir können es menschlich unmöglich, alles zu machen. Ja. Ich würde gerne alles machen. Es geht nicht, weil du musst auch die Waage halten, irgendwie dein Brötchen zu verdienen. Und wir suchen uns jetzt immer die Projekte sozusagen raus. Und da ist immer mal wieder was mit Kids dabei. Natürlich, ich werde auch immer älter und dann 16-Jährige, die fragen mich dann eher jetzt nach irgendwelchen Rap-Kollegen, die was jünger sind, ob ich die kenne halt so. Aber so ist der Lauf der Dinge. Ne? Ich glaube, du kannst aber als Beispiel immer noch gelten. Und ich glaube, dass, wie gesagt, deswegen sage ich ja, der Horizont hört nicht bei den Rap-Strophen auf. Ne? Diese Karriere, das kann für so viel stehen. Deswegen mache ich auch immer weiter, weil ich glaube, diese Art der Repräsentation, die muss noch etablierter werden, es muss noch selbstverständlicher werden. Deswegen kann das auch bei so einer Kleinigkeit wie bei irgendeiner Quizshow sein oder was, Hauptsache so oft wie möglich und es wird so normal wie möglich.
Hast du denn auch jetzt einen klaren Plan, Ideen, was du in 10, 20 Jahren machen wirst oder ist das dir zu sehr dich selbst reglementieren und du gehst, ne, go with the flow und das wird schon immer wieder neue Dinge werden sich für dich öffnen oder hast du da schon auch so einen Masterplan im Hinterkopf, dass du da auch gezielt was für tust?
Ich sag nur,
du hast auch Startup-Unternehmen gegründet, also du hast ja wirklich immer wieder neue Ideen auch, um dich aufzustellen.
Ich habe so mir, ich denke so, 10 Jahre kann ich dieses Tempo noch durchziehen. Danach.
Krass, du bist ein alter Mann, Echo. Jetzt spinnt man nicht mal. Also ich glaube, das geht auch noch länger,
dann
oder?
Dann muss man vielleicht ein bisschen das Tempo danach.
Ja, okay.
Ich habe mir auch so eine Benchmark in meinem Kopf gesetzt, so wann ich irgendwie vielleicht ein bisschen weniger mache. gerade jetzt im Hinblick, wenn du sagst Startup und so weiter, es würde mir total gut tun, wenn eine der Firmen gut laufen würde, dann könnte ich ein bisschen mehr zu Hause bleiben, weil mein Job ist ja so, du musst ja immer persönlich da sein, sonst funktioniert das ja nicht, sonst kannst du kein Geld verdienen. Das heißt, ich reise so viel und das könnte ich mir vorstellen. Also so sehr ich meinen Job liebe, so sehr ich die Menschen liebe, die ich treffe, das Reisen an sich ist nicht das, ja, das ist so viel Zeit, die da flöten geht.
Dann lieber mit der Familie reisen und, ne, ich sag nur New York und die Welt sehen, genau. Ne, das ist dann schöner. Ja,
das wäre schön.
Wenn du jetzt auf deine bisherigen 40 Lebensjahre zurückblickst und ja, ich empfinde dich als zufriedenen, als glücklichen Menschen, was waren da die wichtigsten Elemente, was waren die wichtigsten Steps, dass du heute sagen kannst, läuft bei mir und ich bin happy mit dem, was ich heute erreicht habe, ich bin happy mit dem Leben, das ich führe, weil muss man ja leider sagen, es gibt ja Millionen Menschen, die strugglen, die sind immer noch auf der Suche und finden das einfach nicht und was würdest du sagen, war für dich da essentiell, um das sagen zu können, zufrieden zu sein.
Wow. Nicht vergessen, du bist ein Individuum, dich gibt's nur einmal. Also gibt's auch irgendwo die Stelle, wo deine Reibungsstelle ist, wo du etwas findest, was dir Spaß macht, wo deine Position im Leben ist, was dir Spaß macht oder dich zufrieden macht und womit du dein Geld verdienen kannst und zufrieden sein kannst. Was das ist, kann dir keiner sagen. Überleg mal. Mir wollten die Leute ja auch damals sagen, ja, aber du kannst nicht Hip-Hopper sein und im Fernsehen sein. Aber das stimmt nicht. Das stimmte nicht. Es gab diese Position nur noch nicht. Und jetzt gibt es die. Das heißt, es kann dir keiner abnehmen, was dich zufrieden macht. Ich kann dir nur sagen, wenn du den Ball hast, dann renn.
Klare Ansage. Also, aber du musst natürlich erstmal wissen, was ist es, was dich ausfüllt. Und das war bei dir ja relativ schnell. Ne? Du wusstest ja, dass du Musik machen willst.
Richtig. Mir hat mal ein Freund gesagt, der ist Schauspieler und der macht wirklich gute Filme, auch teilweise in Hollywood macht er mit und so. Und ich habe ihn nur vor dem Casting gefragt, kannst du mir nicht schnell irgendeinen Tipp geben? Und er hat gesagt, ey, du bist doch du, oder? Ja. Dich gibt's nur einmal, oder? Ja. Dann sei du und wenn sie dich suchen, werden sie dich nehmen. Nochmal, du bist ein Individuum. Es gibt dich nur einmal.
Das ist das fast schon ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Aber ich habe noch eine Frage. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Echo mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, auf den Weg mitgeben?
Halte deinen Kreis klein, pass auf, wenn du vertraust und such dir einen guten Steuerberater.
Echo, dann wünsche ich dir viel Erfolg für das neue Album Elijah. Ich glaube, wir hören und sehen noch ganz viel von dir in der Zukunft. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir. Danke für diese tolle Vorbereitung. Meine Güte, das hört man auch nicht oft.
Na,
so
komm,
gut, das so gut vorbereitet, wusste alles schon und so. Heftig. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für diese geile Plattform und viel Erfolg weiter mit dem Podcast.
Das geht runter wie Honig. Danke dir. Danke.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.